ganz klar Futur 3, wegen des ganz selbstverständlichen, queer-feministischen und antirassistischen Blicks und dieser Perspektive. Es ist ein ganz tolles, queeres, postmigrantisches Kino. Dann Toni Erdmann. Toni Erdmann mag ich auch sehr, sehr gerne.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meiner Kollegin Antonia Jungwirth über unsere kommende Ausstellung Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000, die von Mittwoch, 19. Juni bis Februar 2025 zu sehen ist. Hallo Antonia.
Hallo Frauke.
Vielleicht vorab zunächst mal zum Team. Du bist Kuratorin im Team mit Eva Hilscher und Annette Sandfort. Ich nehme an, ihr hattet ganz schön viel zu tun in den vergangenen Wochen, oder?
Ja, das stimmt. Die Vorbereitung einer Ausstellung in der Größenordnung ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, es war sehr, sehr viel, sehr schöne Arbeit dabei. Also wir haben viele wertvolle Gespräche geführt in der Vorbereitung, viele sehr gute Filme gesehen natürlich. Viele Reisen zu Filmschaffenden unternommen, um Objekte zu sichten oder abzuholen. Und gerade so in den letzten Tagen und Wochen, wenn man sieht, wie alles zusammenkommt, die Gestaltung des Raumes, die einzelnen Exponate in den Vitrinen und an den Wänden, ja, wie man plötzlich sieht, dass alles so hängt und steht und zusammenfindet, das macht einen dann doch ein bisschen stolz und es erleichtert, weil man weiß, dass die ganze harte Arbeit sich gelohnt hat.
Fangen wir mal mit dem Ausstellungstitel an, Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000. Dahinter kann sich eine ganze Menge verbergen. Wie ist der Ausstellungstitel konkret zu verstehen? Was erwartet uns?
Ich habe neulich gesehen, dass es einen Gesangswettbewerb gibt, der auch Neue Stimmen heißt. Darum geht es nicht. Der Titel Neue Stimmen bezieht sich auf die Vielzahl neuer Talente und kreativer Perspektiven, die seit der Jahrtausendwende das deutsche Kino bereichern. Das können migrantische, queere oder weitere Perspektiven sein, die im letzten Jahrhundert nicht so viel Raum bekommen haben. Es geht einfach darum, den Blick zu öffnen für neue, teilweise vielleicht auch noch nicht so bekannte, nicht so laute Stimmen, die aber trotzdem Aufmerksamkeit verdienen.
Ich habe im Zusammenhang mit der Ausstellung jetzt ja gelernt, dass seit 2000 in Deutschland 3000 Filme entstanden sind. Das ist eine unvorstellbare Zahl. Ich wiederhole sie gerade nochmal. 3000 Filme seit dem Jahr 2000. Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Auswahl? Auf was habt ihr euch konzentriert? Wie viele Filme sind in der Ausstellung letztendlich zu sehen bzw. sind thematisiert?
Ja, das ist eine unfassbare Zahl und man muss sagen, das bezieht sich nur auf die Filme, die auch einen Kinostart hatten. Also zum Beispiel Fernsehfilme oder sowas sind da gar nicht mit drin. Es sind also eigentlich noch viel, viel mehr Filme in Deutschland entstanden in dieser Zeit. Ja, und bei dieser riesigen Anzahl an Filmen war es natürlich unmöglich, alle zu sehen. Das muss man sagen. Um vorzusortieren, haben wir unterschiedliche Personen gebeten, uns ihre Best-of-Listen zu schicken. Unter anderem unsere sogenannten Critical Friends. Das waren Menschen, die uns in der Konzeptionsphase begleitet haben. Das waren Sanju Choi, Vero Rodovic, Urs Spörri und Eugene Jahr. Alles Personen, die sich wahnsinnig gut mit dem deutschen Kino seit 2000 auskennen und auch selbst aktiv sind in der Filmszene. Außerdem gibt es natürlich Listen mit den erfolgreichsten deutschen Filmen. Die sind von der FFA, der Filmförderanstalt. Wobei Erfolg sich hier meistens darauf bezieht, dass ein Film sehr, sehr viele ZuschauerInnen hatte, was nicht notwendigerweise ein Qualitätsmerkmal ist. Weitere Listen haben wir dann aus der filmwissenschaftlichen Literatur und aus Zeitungen, aus Rezensionen, aus Filmen, die bei Festivals besonders erfolgreich waren, zusammengestellt. Ja, also bevor wir Filme geguckt haben, haben wir vor allem Listen geguckt. Dann hatten wir eine sehr, sehr große Excel-Datei mit ungefähr 300 Filmen. Und die haben wir dann angeschaut und nach unterschiedlichen Merkmalen gelabelt und bewertet. Und dabei haben wir natürlich versucht, eine möglichst breite Palette an Themen, an Genres, an Strömungen und Stilrichtungen abzudecken, um ein möglichst umfassendes Bild zu vermitteln. Und in vielen Gesprächen untereinander und mit diesen Critical Friends haben wir uns dann in einem langen und teilweise schmerzhaften Prozess auf 50 Filme geeinigt.
Vor der Jahrtausendwende war der deutsche Film ja ein bisschen berüchtigt wegen der vielen deutschen Rom-Coms. Was würdest du sagen, hat sich seit dem Jahr 2000 geändert? Was sind die Themen des vergangenen Vierteljahrhunderts in den deutschen Filmen?
Kino ist natürlich immer ein Spiegel der Gesellschaft. Also finden sich viele der Themen, die seit 2000 gesamtgesellschaftlich aktuell sind, auch in den Filmen wieder. Es geht um Fragen der Identität, es geht um Deutschland als Einwanderungsland, es wird politisch Position bezogen. Und vor allem in den letzten etwa 5 Jahren gibt es ein starkes Bestreben hin zu mehr Diversität vor und hinter der Kamera. Und natürlich spielt auch die Digitalisierung eine große Rolle, die Technik hinter dem Film machen total revolutioniert hat. Der Zugang zu Equipment ist eigentlich, ja, tausendmal leichter geworden plötzlich. Manche sprechen sogar von einer Demokratisierung des Filmschaffens, weil ja, man kann einen Kinofilm inzwischen ja auch mit dem Handy drehen. Und das war 2000 natürlich ganz anders. Da waren Kameras teuer und schwer und dass jemand einen ganzen Film in einem Take dreht, wie das zum Beispiel bei Victoria von Sebastian Schipper der Fall war, das war völlig undenkbar. Und weil du gerade von Rom-Coms sprachst, die gibt es natürlich immer noch. Ich glaube, Rom-Coms werden nie sterben. Aber man kann sagen, dass sie seit den 2000ern von der Culture-Clash-Komödie abgelöst oder zumindest durch sie erweitert wurden. Ich denke an Filme wie Willkommen bei den Hartmanns oder Türkisch für Anfänger, Almania, Willkommen in Deutschland, sowas.
Wenn du jetzt mal mit uns ganz schnell einen Ausstellungsrundgang in 2,5 Minuten machen würdest, was wäre dann zu sehen? Was könntest du uns berichten, was uns auf der Ausstellungsfläche erwartet?
Okay, ich versuche es. Die Ausstellung betrachtet deutsche Filme seit 2000 aus unterschiedlichen Perspektiven. Man könnte sagen, auch anhand unterschiedlicher Orte, an denen Filme Aufmerksamkeit bekommen. Das gliedert den Ausstellungsraum auch visuell in 5 Themeninseln. Ich nehme dich und alle Zuhörenden jetzt mal mit auf einen virtuellen Rundgang. Am meisten Publikum ziehen natürlich die großen Multiplex-Kinos. Dort laufen unterhaltsame, oft gut gemachte Werke bekannter Filmschaffender. Und darum geht es in der ersten Themeninsel. Da gibt es zum Beispiel das große Neon-Leuchtschild aus Fatih Akins Soul Kitchen. Das hängt in dem Film am Restaurant und das strahlt einen gleich an, wenn man den Ausstellungsraum betritt. In dieser ersten Insel gibt es außerdem, passend zur EM, Adidas Fußballschuhe zu sehen. Originalkostümteil aus Wünke Wortmanns Film Das Wunder von Bern. Und weiter geht's dann mit der zweiten Themeninsel. Hier beschäftigen wir uns mit Filmfestivals, zum Beispiel der Berlinale, dem Filmfest München oder dem Nachwuchsfestival Max-Ophüls-Preis. Und wir betrachten unterschiedliche Filme, die auf diesen Festivals ihre Premiere gefeiert haben. Lady Bitch zum Beispiel. Aus dem Film haben uns die Regisseurinnen Marina Prados und Paula Knüppling unter anderem Produktionsnotizen zur Verfügung gestellt. Besonders spannend finde ich hier eine auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkende Zeichnung. Das ist eine Visualisierung der Machtdynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Die Hauptfiguren, das sind ein bekannter Regisseur und eine Schauspielerin. Und ich finde, das erzählt wahnsinnig viel über die Zeit seit 2000, in der durch Aktionen wie MeToo das Thema Machtmissbrauch auch eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen hat. So, wenn wir jetzt weitergehen durch den Raum, dann stehen wir in der dritten Themeninsel. Hier geht es um junge Talente im deutschen Film. Da sind Abschlussfilme natürlich ein Thema. Aber auch Debütwerke von Filmschaffenden, die nicht die klassische Filmakademie-Laufbahn hinter sich haben, sondern eher so als QuereinsteigerInnen ihren Weg in die Branche gefunden haben. Filmförderung in Deutschland ist ja auch ein Thema, weil ohne die könnten die meisten Filme überhaupt nicht erst entstehen. Ja, was gibt's hier zu sehen? Ilka Çatak, der dieses Jahr auch mit seinem Film Das Lehrerzimmer für den Oscar nominiert war, der hat, was viele nicht wissen, vor etwa 10 Jahren schon mal einen Academy Award gewonnen, den Studierenden-Oscar, und zwar für seinen Film Sadakat, seinen Abschlussfilm von der Hamburg Media School. Und den und viele weitere Objekte gibt es da zu sehen. In der vierten Insel geht es dann um preisgekrönte und hochgelobte Werke meist etablierter Filmschaffender, wie zum Beispiel Aysche Pollard oder Andreas Dresen. Und hier gibt es wirklich tolle Kostüme zu entdecken, zum Beispiel aus dem Film Systemsprenger. von Nora Finkscheid oder zum Beispiel auch aus Gegen die Wand oder Futur 3. So, wahrscheinlich habe ich die 2,5 Minuten schon längst geknackt, aber ich gehe noch weiter in den fünften und letzten Raum. Das ist die fünfte Themeninsel. Genau, hier geht es um Filmwerke aus Deutschland, die die Landesgrenzen überschritten haben, die auch international Erfolge gefeiert haben. Toni Erdmann zum Beispiel, der in Cannes lief, oder natürlich Im Westen nichts Neues, der letztes Jahr gleich 4 Oscars abgeräumt hat. So, und in der Mitte von all dem, im Herz der Ausstellung, gibt es Interviews mit insgesamt 18 Filmschaffenden zu hören und zu sehen. Die kommen alle aus unterschiedlichen Gewerken in der Filmbranche und das sind eben die 9 Stimmen.
Ein Fun-Fact sind ja die Oscars, die der Film Im Westen nichts Neues erhalten hat und von denen einige, wie du gerade erzählt hast, auch in der Ausstellung zu sehen sind. Was ist das Besondere an diesen Oscars?
Genau, ich habe ja gesagt, dass der Film 4 Oscars abgeräumt hat. Dem ist auch so. Er hat in 4 Kategorien gewonnen: bester internationaler Film, bestes Szenenbild, beste Filmmusik und beste Kamera. Aber im Zuge der Recherche habe ich erfahren, dass es insgesamt 6 Statuen gibt, weil nämlich das Szenenbildteam aus 2 Personen bestand und beide einen Oscar bekommen haben und weil für den besten internationalen Film ein Exemplar an den Produzenten und eines an den Regisseur ging. Also es gibt 4 Kategorien, aber insgesamt 6 Statuen. Da sich das Team nicht über die komplette Ausstellungslaufzeit von 9 Monaten von ihren frisch ergatterten Trophäen trennen konnte, zeigen wir die Oscars gestaffelt. Wir zeigen immer 2. Wir starten mit dem von Produzent Malte Grunert und mit dem von Szenenbildner Christian Goldbeck. Und im Herbst werden die Oscars dann ausgetauscht. Es lohnt sich also auch, mehrfach zu kommen.
Du hast ja gerade auch die Interviews mit den 18 Filmschaffenden aus allen möglichen Gewerken erwähnt, die im Zentrum der Ausstellung angeschaut werden können. Der Berliner Filmemacher und Podcaster Eugene Jahr hat sie eigens für uns geführt. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was es dort zu sehen und zu hören gibt?
Sehr gerne. Ule Barcelos zum Beispiel, das ist die Kostümbildnerin von Systemspringer, die erzählt was zum Farbkonzept des Films. Und sie erzählt auch etwas dazu, wie sich ihr Beruf durch die Digitalisierung von der Arbeit auf Papier hin zur Arbeit mit dem Tablet entwickelt hat. Weil ich die Interviews so gerne mag, nenne ich noch ein Beispiel. Martin Behnke, der hat zusammen mit dem Regisseur Burhan Kobani das Drehbuch zu Berlin Alexanderplatz geschrieben. Natürlich basierend auf dem Roman von Alfred Döblin. Und im Interview erzählt er von diesem Adaptions- und Aktualisierungsprozess. Das ist wahnsinnig interessant zu hören, weil das Prozesse sind, die einem sonst total verschlossen bleiben.
Ihr habt, wir haben es schon gehört, unendlich viele Filme für die Ausstellung gesichtet. Also du hast die Zahl 300 vorhin genannt und euch monatelang mit dem deutschen Kino seit 2000 auseinandergesetzt. Spontane Frage, spontane Antwort. Welche 3 Filme sind deine Favoriten und warum?
Okay, also einer ganz klar, Futur 3. Wegen des ganz selbstverständlichen, queer-feministischen und antirassistischen Blicks und dieser Perspektive. Es ist ein ganz tolles, queeres, postmigrantisches Kino. Dann Toni Erdmann. Toni Erdmann mag ich auch sehr, sehr gerne. Einfach weil da so eine hochemotionale Vater-Tochter-Beziehung erzählt wird. Und zwar auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Und dann noch ein Beispiel aus den Nullerjahren. Da würde ich Full Metal Village nennen. Das ist ein Dokumentarfilm. Der ist gemacht von einer deutschen Filmemacherin, die in Südkorea geboren ist. Und sie betrachtet oder interviewt die Bewohner des Dorfs Wacken, wo dieses riesige Metal-Festival stattfindet. Und das ist total einfühlsam und mit ganz viel Liebe gemacht und erzählt viel über die Bewohner dieses Dorfes und erzählt damit irgendwie auch total viel über Kultur und Leben in Deutschland. Und natürlich könnte ich jetzt auch noch ganz viele weitere nennen. Gegen die Wand, Goodbye Lenin, Shahada, Oh Boy, alles ganz, ganz tolle Filme, zu denen wir ganz, ganz tolle Exponate zeigen und ganz, ganz tolle Geschichten zu erzählen haben, also unbedingt vorbeikommen.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Das war mein Gespräch mit Antonia Jungwirth, Co-Kuratorin der Ausstellung Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000, die vom 19. Juni an im DFF zu sehen ist. Plant am besten sofort euren Ausstellungsbesuch, es lohnt sich. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.